Diese Predigt trägt den Titel, was wir nicht nötig haben. Unser Herr und Heiland Jesus Christus hat selber festgelegt, dass jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater gleicht, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Wir dürfen uns natürlich nicht anmaßen, Meister der Schrift zu sein. Wir sollen Gottes Wort vielmehr gehorsam sein. Wir halten diesen überaus wertvollen Schatz nicht umsonst in unseren Händen. Möge Gottes Wort unsere Herzen füllen, damit wir wirklich unser Leben lang Neues und Altes daraus hervorholen dürfen. Damit das Evangelium vom Reich der Himmel tief hineinwirkt in unsere Herzen, und zwar in der täglichen Praxis. Holen wir nun dazu einen sehr bekannten Text hervor. Er steht in allen vier Evangelien. Es ist die Speisung der 5000. Oft haben wir diese Verse gehört und gelesen, und sicher werden wir uns auch in dieser Stunde wieder daran erfreuen, wie lebendig und erquickend das ganze Wort Gottes ist. Da steht in Matthäus 14, ab Vers 13, als Jesus das hörte, das war die Hinrichtung und das Begräbnis des Johannes des Täufers, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Als es nun Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Schick sie weg, die Menge, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Da sprach er: Bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern, und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. 2 Kleinode aus diesem großen Schatz möchte ich jetzt mit euch etwas genauer betrachten. 2 bestimmte Teile, die fest aneinander hängen. Zum ersten den Vers 15. Als da steht: Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Schick die Menge weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Da geschieht etwas Eigenartiges. Die Jünger legen ihrem Meister etwas nahe. Sie geben ihm einen gut gemeinten Rat. Schon sehr interessant, was da passiert, nicht wahr? Ist denn der Jünger über dem Meister? Eine Frage: Kommt das auch heute noch vor, jetzt, wo unser Herr zur Rechten des Vaters sitzt? Ja, und wie? Wir schlagen unserem himmlischen Hohepriester, dem Herrn der Herrlichkeit, doch auch dann und wann etwas vor. Ihm, durch den alles gemacht ist, ihm, der alles erhält durch sein kräftiges Wort. Wir geben ihm manchen Rat, wir schlagen ihm oft eine Lösung vor, im Gebet. Wir bemerken dabei aber gar nicht mehr, wodurch wir uns da haben leiten lassen. Nicht wahr? Wie oft meinen wir zu wissen, was und wie der Herr etwas zu tun hätte? Wir haben unsere Lösung längst vorgedacht, wie er sie günstigerweise ausführen soll, und bitten ihn darum.
Ja, wir mit unserer beschränkten irdischen Sichtweise. Sollten wir nicht vielmehr sein Wort beherzigen? Was ich tue, weißt du jetzt nicht? Das trifft doch viel öfter unsere Situation, nicht wahr? Nahezu das ganze Leben lang. Wir wissen doch so oft nicht, warum der Herr dies tut oder jenes zulässt, aber wir irren daran herum und machen uns Gedanken und machen uns Sorgen allenthalben. Und dann beten wir wieder, verunsichert. Und dabei wäre die tätige Gnade Gottes immer da. Unser Herr weiß, was wir benötigen und was er zu tun gedenkt, ohne unseren wertvollen Rat. Stellen wir uns einen Hausvater vor, der eine große Veränderung herbeiführen will. Er macht Anschaffungen, er ordnet die Rechtslage, er bereitet die Situation gut und ganz genau vor, aber währenddessen reden ihn seine Kinder dauernd an, in belästigender Weise. Tu doch das nicht. Mach es lieber so. Und wozu dient das jetzt, was du tust? Es ist doch eine schreckliche Situation des Misstrauens, die hier herrscht, nicht wahr? Es ist die Unkenntnis der Situation und der Zukunft, der fehlende Weitblick, der mangelnde Überblick, der die unverständigen Kinder so reden lässt. Ist ja an sich gut, dass die Kinder kommunizieren mit dem Vater, aber die Kinder sollten dabei eingedenk bleiben, dass sie die Kinder sind und sie sollten die Übersicht, das Urteilsvermögen, den guten Willen, die Liebe und den Weitblick des Vaters nicht in Frage stellen. Wir sind zum lebendigen Vater Gott gekommen in seinem herrlichen Sohn und da ist gläubiges Schauen auf seine Hände angebracht. Da ist Hoffnung und da ist Zukunft bis in alle Ewigkeit. Und das alte Wesen, das falsche Verhalten zeigt uns Gottes Wort aber hier an den Jüngern. Da wir lesen, als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort, der ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Schick sie weg, die Menge, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Was das ist? Das ist Religion in Reinkultur. Gott in den Griff zu bekommen. Ja, es ist Abend geworden. Die Sonne der Gerechtigkeit, die denen aufgeht, die seinen Namen fürchten. Heil ist unter ihren Flügeln. Ein wunderschönes Bild auf Jesus. Die geht nicht nur den Jüngern dort unter. In dieser Welt ist es Abend geworden. Es sitzen auch in den Versammlungen viele, denen das Licht nicht mehr so scheint wie früher. Leider, das zieht Folgen nach sich. Dann beginnen auch Christen zu agieren nach dem Motto, wir wollen mit unserer Zunge herrschen, unsere Lippen stehen uns bei. Und so erscheinen sie dann im Gebet vor Gott, von dem heute sogar behauptet wird, er glaube an uns. Was für ein lästerlicher Gedanke. Jesus selber hatte den einsamen Ort gewählt, so berichten die synoptischen Evangelien. Aber die Jünger, die argumentieren jetzt gerade mit diesem Umstand. Hier ist eine Wüste, sagen sie, so steht es in Luther 1912 Übersetzung. Diese Gegend ist öde, so steht es in der Elberfelder Bibel. Ja, weiß der Schöpfer, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, weiß der von unserer Einöde? Weiß er von der Wüste, in der ich mich befinde, in die er mich selber geführt hat? Hier sind wir mit ihm zusammen. Na, welch ein Segen! Aber wir sehen immer nur die triste Umgebung, eine Wüste, eine Einöde und viele Menschen. Denken wir einmal an unsere Gebete, die aus unserem Kämmerlein aufsteigen. Wie reden wir mit dem Herrn? Was wissen wir? Und was weiß der Vater nicht? Jesus hat es uns ja ganz deutlich gesagt, euer Vater weiß. Er weiß längst, was ihr bedürft. Aber bedenken wir, was wir da oft täglich dem Herrn zumuten, wenn wir vor ihm knien. Entlasse sie, schick sie weg. Sie sollen hingehen, sollen zusehen, wo sie etwas bekommen können. Ah, der Mensch weiß nicht, was er beten soll, wie es sich gebührt. Denn welch einen Kontrast dazu lehrt jetzt gleich Jesu liebevolle Fürsorge. Hätten die Jünger dem Herrn doch ihre Hilflosigkeit und die der Menschenmenge dargelegt, das wäre ein Gebet gewesen. Hätten sie vor Mitleid mit den Menschen vor ihm geseufzt, nicht wissend die Lösung, aber wissend, dass die Not nicht größer sein kann als der Helfer. Apropos Wüste, tun wir an dieser Stelle einen Blick auf die göttliche Logistik in der Wüstenwanderung im Alten Testament. 40 Jahre hat es den Vätern an nichts gemangelt. Weder am Manna, das extra für sie geschaffen wurde, noch am Wasser. Wenn wir davon ausgehen, dass das Volk damals an die 6 Millionen Menschen gezählt hat, dann war, wenn man für jeden von ihnen nur einen Liter Wasser pro Tag rechnet, schon 6 Millionen Liter Wasser täglich zur Versorgung nötig. Das sind 6000 Kubikmeter Wasser pro Tag. Und das ist der Rauminhalt eines würfelförmigen Hauses mit 7 Stockwerken. Und das in der Wüste, in der Einöde. Gar nicht zu reden von den nicht zerrissenen Schuhen und Kleidern nach 40 Jahren Wüstenwanderungen und anderen Segnungen, wie zum Beispiel all die Hygienebedingungen für die körperlichen Bedürfnisse von 6 Millionen Menschen. Ja, die Jünger hatten das alles wohl einst in ihrer jüdischen Schule gehört, in der Synagoge. Aber jetzt, im persönlichen Leben mit dem anwesenden Herrn, ist es ihnen nicht leicht möglich, das Wort mit dem Glauben zu verbinden. Und damit stehen sie nicht alleine da. Hier müssen besonders wir aufmerken, weil es heißt in Hebräer 4,2, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Nun, wie ist es in diesem Punkt mit uns persönlich? Wir haben doch so viele Durchhilfen erfahren durch unseren Gott, das sagen wir ja dankend, und sind immer noch verzagt, wenn neue Prüfungen kommen. Und haben wir, in denen der Geist Christi Wohnung gemacht hat, dadurch den Jüngern in ihrem damaligen Zustand etwas voraus? Ja, das wäre zu erwarten, denn die Frucht des Geistes, der ja jetzt da ist, die beinhaltet unter anderem Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Aber wie steht es denn in der Praxis damit bei dir und mir? Im Jakobusbrief im 1. Kapitel steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Hiob hat, als Gott zu ihm das erste Mal redete, erkannt, was er falsch gemacht hatte. Er sagt, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Und noch ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Es waren Gottes Fragen an ihn, die seine innere Genesung schnell fortschreiten ließen. Und Hiobs Antwort klingt jetzt reif, verständig. Da ist kein Hauch einer Unterstellung mehr, dass Gottes Ratschluss nicht vollkommen wäre. Ja, Hiob antwortet noch einmal. Und da sagt er, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Und damit hat Gott durch den Mund Hiobs gleichzeitig auch die Weisheit des Elihu zunichte gemacht. Der hatte nämlich behauptet, Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Das hat auch für uns früher so gestimmt. Dem Hiob aber war es letztendlich gegeben, sehr wohl jedes Mal auf Gottes Rede zu achten und auf sein Tun zu schauen und zu hoffen. Gott sei gelobt, dass er so die Weisheit der Weisen zunichte macht und den Verstand der Verständigen verwirft, dass er sein Reden und Tun nämlich gerade den Unmündigen offenbart. Am Ende lernten dort auch die Jünger, dass sie nur als Kinder, als Unmündige vor dem Herrn und Meister bestehen können, nicht aber als präpotente, selbstgefällige Weise. Viel Unheil wurde angerichtet in all den Jahrhunderten, weil das Fleisch nachgedacht hat. Denn das Fleisch findet immer einen Grund, weise zu wirken, und dahinter steckt aber etwas ganz Verderbliches, nämlich die Sünde. Die Sünde, dass wir nicht glauben an den, der uns zur Weisheit gemacht ist. Und so glauben wir dann an einen anderen. Da sehen wir uns die Situation und die Worte der Jünger noch etwas genauer an. Es war Abend geworden, eine Sache, die wir am Ende jedes Tages erleben. Aber es liegt etwas ganz Besonderes in dieser Tageszeit, so wie auch der Morgen etwas Besonderes hat. Ist uns bewusst, wie bald diese beiden geschaffenen Tageszeiten in der Schöpfung erwähnt werden? Im 5. Vers der Bibel. Da steht, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Abend, das ist nicht nur ein Wort, nicht nur eine Zeit. Abend, das ist ein Zustand. Eine segensreiche Zeit der Gnade, sonderlich für den Gläubigen. Und nicht ohne Grund wird der Abend in der Schöpfung als Neubeginn bezeichnet, als Anfang eines neuen Tages. Der Abend ist eine Zeit der Ruhe, und der Herr selber ist am Abend durch den Garten in Eden gegangen. Abend, ein Wort, das die Christen immer gerne in Gebete und in Lieder gekleidet haben. Abend, in diesem Begriff liegt ein Abschließen des Vergangenen und die Freude auf Neues, ein Zurücklehnen, ein Aufatmen, ein Wechsel, der Wunsch zum Besseren, zum Guten, das Sehnen nach Geborgenheit. Abend, das ist ein gottgegebenes Bild, das wir alle, jeder für sich, zu schätzen wissen. Man spricht vom Lebensabend, vom Abendland, vom Abendmahl. Unser Text sagt, als es Abend geworden war, und das bedeutet, die Sonne berührt den Horizont und bis zur vollständigen Dunkelheit folgt jetzt für arbeitende Menschen eine Zeitspanne rechtschaffener Müdigkeit. Der sogenannte Feierabend. Allerdings war es den Jüngern, wie wir sehen, kein sehr bequemer Gedanke, den Abend und die kommende Nacht mit so vielen Menschen hier auf diesem Berg zu verbringen. Eine nicht unaktuelle Befürchtung, besonders in unseren Tagen, nicht wahr? Es sind gut 12.000 Personen, mit denen sie die Nacht auf einem öden Berg zubringen sollten. Das ist offensichtlich länger und mehr, als die Toleranz eines Jüngerherzens verträgt. Ein anstrengender Tag war es ja auch für sie gewesen. Permanent waren Krankenheilungen geschehen durch den Herrn, und auch die Jünger waren voll beschäftigt mit diesen Menschen, persönlich, verbal, mental. Gott hatte sie mit eingebunden ins Geschehen. Und nun ist es spät geworden. Wie mancher Mitarbeiter im Reich Gottes setzt sich abends mit einem Seufzer nieder. Nicht, dass er nun murren möchte, nein, er findet ja eine rechtschaffene Müdigkeit vor. Uns unnützen Knechten, wie uns die Bibel nennt, ruht ja doch die befriedigende Ansicht im Herzen, dass wir mitdienen haben dürfen. Aber spät ist es geworden und nun kommt noch ein Anruf. Geht jetzt in Richtung Burnout? Nein, das wohl nicht, wenn ich aus dem Vermögen arbeiten darf, das Gott mir darreicht. Aber welcher Jünger tut das denn konsequent? Wer mischt nicht immer da und dort seine eigene Energie hinzu, eigene Worte, eigene Ansichten, und dann und so kommt der Stress. Deshalb wird uns am Abend, im weitesten Sinne dieses Wortes, dann die Rechnung präsentiert. Das eigene, das ist es ja hauptsächlich, was uns Menschen, den Mitarbeitern, den Jüngern, zu schaffen macht. Das eigene, das Fleisch ist es, was uns zu dem Schluss kommen lässt. Irgendwann wird es dann doch etwas zu viel und unser Eins zieht sich zurück. Dass wir nicht mehr weiter wollen, das getrauen wir uns ja nicht zu denken, als Jünger, als Mitarbeiter. Wir wissen, Gott schaut in unser Herz. Und es wäre zu folgenschwer, auch nur innerlich leise zu murren, wie einst das Volk in der Wüste. Aber bin ich denn auf eigene Rechnung in den Dienst gegangen? Bin ich, war ich, durfte ich nicht Gottes auserwähltes Rüstzeug sein? Was macht mich denn dann so müde? Es gibt eine Studie, die besagt, dass über 80% der Reichsgottesarbeiter aus Enttäuschung und Entmutigung im Lauf der Zeit den Dienst aufgeben. Jetzt könnte man sich fragen, ja, wem haben denn die eigentlich gedient, Gott oder den Menschen? Aber wird denn an seinen Dienern nicht ausschließlich das eine gesucht, dass sie treu erfunden werden, wie im 1. Korintherbrief steht? Gibt nicht Gott die Stärke? Und wir? Waren wir nicht geistlich arm genug, als wir in den Dienst gegangen sind, auf sein Geheiß hin? Woher denn dann der Frust? Abend ist es geworden? Es ist dieses Zähe, dieses Träge, an dem das dienende Herz oft schier verzweifelt, diese Diskrepanz zwischen Welt und Geist, dieses Ziehen nach unten, das faule und unfruchtbare Verhalten so vieler Glieder am Leib Christi. Oder sind das alles vielleicht doch nur Mitläufer? Das Nicht-Wollen so vieler Menschen, an denen der Dienst geschehen soll, innerhalb und außerhalb unserer Glaubensgemeinschaft. Und so geht manches dienende Herz dann am Abend in sich. Ja, es ist gewillt, sich zusammenzureißen, sich wieder aufzumachen. Es zitiert sich selbst das Wort, gehe wiederum hinan, wie an so vielen Tagen zuvor. Das ist aber nicht die rechte Einstellung. Schauen wir doch den Herrn selber an. Er ist vom Tagesgeschehen genauso tangiert, weitaus mehr noch, aber er geht den Weg, den der Vater ihm weist. Er führt exakt hinaus, was er zu tun hat. Unbeirrt, seine Abende, seine Nächte, von denen haben wir gelesen, wo er so oft war. Das Herz manches Jüngers ist aber längst schon dabei, für sich eine Lösung zu finden, eine kleine, vielleicht nur temporäre Fluchtmöglichkeit, eine Art Marscherleichterung. Klammheimlich, nahezu unbemerkt, umgeht dann mein Herz geschickt mein Gewissen und prüft die Möglichkeit, wenigstens zeitweise auszusteigen. Innerlich nur, vorerst. Statt sich gleich an den zu wenden, der dem Müden Kraft gibt und Stärke genug, dem Unvermögenden, so steht's in Jesaja 40, dem Unvermögenden, der ich ja bin. Denn keinem wird von Gott erstens mehr auferlegt, als er tragen kann, und zweitens gibt Gott den Seinen viel Erquickung, und Segen im Schlaf, wie wir aus Psalm 127 und auch aus der Praxis wissen. Das Verhängnisvolle ist dabei aber, dass der Mensch im Problemfall immer gleich die Regie übernehmen will. Unser Fleisch möchte einfach alles im Griff haben. Das aber geht so nicht im Reich Gottes, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Das steht genau so in zwei Psalmen, im 60. und im 108. jeweils der Vers 13. Dass wir doch begreifen möchten, dass Gott nichts mit halben Sachen zu tun hat und dass unsere Vorschläge vor ihm nur unsere Ungeduld aufzeigen und unseren Unglauben. Er hat ja sein Ziel und zu diesem Ziel kommt er auch. Das erreicht er, das führt er hinaus, mit oder ohne uns. Er kann sich andere berufen, wenn wir aussteigen wollen. So steht es in Esther 4,14. Es ist das Menschliche im Weinberg, der Wandel im Fleisch, der uns müde macht. Und dann kommen mit dem Abend die Gedanken, was man wie tun könnte, um sich das Dasein, den Dienst etwas zu erleichtern, um den Druck zu reduzieren, den Druck, der eigentlich auf Jesu Schultern liegt. Wenn Menschen, die sich als gläubig bezeichnen, selber die Regie übernehmen, dann bedeutet das, sie glauben nicht. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus in der Lage ist, ihr Leben zu sein und zu leiten. Sie haben ihr altes, herrschsüchtiges Herz behalten. Sie wollen selber bestimmen in ihrem Leben und so sehen dann auch die entsprechenden Früchte aus. Ja, wir sind vom Herrn gehalten, geduldig zu sein mit ihnen, wie er mit uns. Aber das Credo solcher Menschen heißt ja nach wie vor, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche, wie es in Lukas 19 steht. Ja, das seufzt manch berufener Mitarbeiter im Weinberg über diesen allgemeinen Zustand. Denn dass jedes Gotteskind mindestens zwei Gaben, beziehungsweise noch mehr, bekommen hat, ist klar. Zum einen das ewige Leben und dazu unterschiedliche Gaben zum Dienst. Aber keine davon bewirkt Faulheit oder geistliche Unfruchtbarkeit des Menschen. Nur, wie sollte die tätige Gnade Gottes herrschen in einem Menschen, der nicht will? Die Gnade, die samt der Wahrheit in Christus Jesus geworden ist, unsertwegen. Vielleicht ist die größte Misere in der Christenheit daher, die anvertrauten Pfunde, die werden vergraben. Obwohl wir alle wissen, der Arbeiter ist für den Herrn seines Lohnes wert. Viele aber, obwohl sie oft und gerne von Endzeit reden, beruhigen sich bezüglich ihrer vergrabenen Gaben und sagen sich, mein Herr, er kommt noch lange nicht. Obwohl wir wissen, wir sind Gottes neue Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott längst so vorbereitet hat. Wir bräuchten nur zu wandeln in ihnen. Aber das Fleisch sagt nein. Das Fleisch der törichten Jungfrauen dünkt sich bis heute schlauer zu sein, weiser als Gottes Ratschluss und ihre Lampen bleiben leer. Das alte Herz ist sich selbst näher, annehmbarer als Gottes Neuschöpfung in Christus. Das kann aber nicht gut ausgehen. Ja, der Arbeiter ist dem Herrn allemal seines Lohnes wert, aber wegen dem Knecht, der sein Pfund vergraben hat, wegen dem, der sein Talent verborgen hält, wegen ihm ergeht Jesu Befehl, den bösen, faulen, unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Und so kommt es auch, denn unser Herr ist da zu einer Stunde, wo wir es nicht meinen. Viele glauben, das sei dann beim irdischen Lebensende. Andere glauben bei der Entrückung, aber er ist jetzt da. Es sind ja die meiste Zeit nicht große Aufgaben, wozu wir berufen sind. Oft sind es scheinbar unbedeutende, kleine Dienste unter wenigen Menschen, wozu wir Gottes Gabe empfangen. Vor allem ausführen tut ja er es. Und wo es uns an Weisheit mangelt, da dürfen wir ihn gerne fragen und bitten. Gott wirft dabei niemand etwas vor, er gibt gerne. Aber ich denke, es wird bei vielen, die das jetzt hören, nicht viel anders sein als bei mir. Ich habe jahrelang nicht getan, was ich hätte tun sollen, obwohl ich es gewusst habe. So wie jeder von euch es weiß, den Gott in Christus neu geschaffen hat, auch du weißt es. Wenn wir die Pfunde aber vergraben, dann wendet sich das Blatt. Langsam, aber sicher wird alles verkehrt. Und das ist bereits ein Teil der Strafe. Wer nichts zu sagen hat, der redet dann viel. Und wer etwas sagen hätte sollen, der schweigt. Da häuft sich, da legt sich dann ein Schleier über das Herz, eine Schicht, eine faule Haut, eine Verhärtung, die immer dicker, immer härter wird. Die Ausreden und Ausflüchte, die fallen uns immer leichter. Und sie fallen uns auf den Kopf. Bald ist jede Fruchtbarkeit im Ansatz verschwunden. Und dann kommt eine andere, eine falsche Weisheit. Da sitzen dann Leute in der Gemeinschaft, die die ganze Woche nicht hineinschauen in ihre Bibel, geschweige denn in den Werken wandeln, die Gott für uns zuvor bereitet hat, in Christus. Im fröhlichen Vertrauen, dass es sein Werk ist. Aber wie sollten sie das noch erkennen vor lauter Eigenleben und Eigensorgen? Aber in der Gemeinschaft, in der Bibelstunde, da reden sie dann eifrig mit. Der Mund geht ihnen über. In ihrem Fall ist das nicht ein Wunder, sondern ein Verhängnis. Jedes gehorsame Gotteskind merkt nämlich, woher der Wind jetzt weht in ihnen. Wir sind alle nichts als unnütze Knechte, keine Frage. Selbstverständlich auch dann, wenn wir tun, was uns von Gott zugeteilt wurde. Denn es ist sein Reich und sein Werk. Und wir müssen ihm keinen Rat geben oder helfen. Aber wandeln zu dürfen in seinen Werken, die er bereitet hat, speziell zugeschnitten auf mich, dort, wo er mich hin platziert hat, Anteil haben zu dürfen an des Herrn Werk, das zu tun, was er uns vor die Hände legt, und zwar vermittels seiner tätigen Hilfe. Das ist für uns unnütze Knechte doch eine ganz wunderbare Sache, oder? Es ist ein himmlisches Anteilhaben, hier auf Erden schon, ein liebevolles Zeichen der Zuneigung des Vaters zu seinen Kindern, in seinem Sohn. Und damit zurück zum Berg der Speisung der 5000. Der Herr Jesus beruhigt nun seine Ratgeber, die so eigenklug, so ängstlich und so ungläubig auftreten, mit einem einzigen Satz, mit einem Wort, das uns heute und unser ganzes Leben lang begleiten soll. Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Sinngemäß begegnet uns dieses Wort nicht nur einmal im Neuen Testament, nicht nur hier, denn es gibt vieles, das wir nicht nötig haben, nicht mehr nötig haben, und vieles, das andere nicht nötig haben. Ja, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Matthäus 14, 16. Was für ein Wort aus dem göttlichen Mund. Welch eine souveräne Ruhe liegt da drinnen. Wie erinnert sie an die vielen Bibelstellen, die vom Heben, vom Tragen und vom Erretten sprechen, von den Adlerschwingen, von Gottes Armen, die die Seinen tragen werden, von El Shaddai, dem Gott, der genügt. Vom Auftun seiner Hand und vom Ausstreuen, vom Sättigen all dessen, was da lebt. Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Nein, ganz im Gegenteil, ruft der Glaube aus, ganz im Gegenteil, seit jeher ist das Gegenteil der Fall. Sie sollen bleiben, auf jeden Fall, kommen und bleiben. Es steht in Jesaja 58, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Nein, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Sie und wir haben nur eines nötig, zu bleiben. Jesus aber führt den Satz noch gezielt zu Ende und dadurch fährt den Gläubigen ein Schrecken. Gebt ihr ihnen zu essen. Na, wir? Wir? Wir haben ja nichts. So steht es hier und nicht viel anders klingt es so oft aus unseren Herzen. Wir haben nichts. Der Herr lässt sie einen Jungen finden, der etwas hat, weniges. Sie nennen es nichts. Sie sprachen zu Jesus, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. An einem Knaben, an einem Kind dürfen die Jünger und mit ihnen auch wir lernen, wie viel der hat, der das Wenige, das er empfangen hat, dem Herrn zur Verfügung stellt. Ihm, der aus Wenigem viel, der aus dem Nichts alles zu machen versteht. Bringt es hierher zu mir, sagt er. Haben wir, hast du diese Lektion gelernt? Wie viele gehen wohl nicht hin und geben nicht ihr Weniges ihm in die Hand und verkümmern deshalb umso mehr, gehen des Segens, des Lohnes verlustig. Ja, das Prinzip der Welt heißt, behalte, was du hast, vermehre deine Habe, indem du sammelst, zusammenraffst und das Ergattete zusammenhältst und für dich bewahrst. Aber das Prinzip des Himmelreichs, das funktioniert genau umgekehrt, weil es Gott ist und seine gütige Art, von sich auszustreuen, Leben und volle Genüge zu geben. Das, was man von Gott empfangen hat an geistlichem und sonstigem Segen, das gilt es weiterzugeben. So wird es im Segen vermehrt. Und das gilt auch für die Zeit. Wie klar ist das dort auf dem Berg zur Tatsache geworden, doch ist das ja denen, die Jünger Jesu geworden sind, nicht neu. Wenden wir uns deshalb vermehrt dem Wort zu, das aus dem Mund Gottes stammt, sie haben nicht nötig. Viel ist es, sehr viel, was wir nicht nötig haben, weil der Herr Jesus gekommen ist, weil er da ist. Dass überhaupt Jünger auf jenem Berg waren, ist eine Folge davon, dass Jesus gekommen ist. Alle, die sich zu denen dazuzählen dürfen, die nun in ihm sind und deshalb zu denen gehören, die vor Grundlegung der Welt auserwählt sind in Christus, zur Errettung und zum Gehorsam, und wer möchte das nicht? Die haben nicht nötig, verloren zu gehen, wie das Wort Gottes uns sagt, zum Beispiel in Lukas 19, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder im 1. Timotheusbrief, im 1. Kapitel steht, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das ist einfach und ganz leicht verständlich. Und es ist doch ein köstliches Ding, jedem Mühseligen, jedem Beladenen, jedem Sünder, jedem Verzagten sagen zu dürfen, du hast nicht nötig, verloren zu gehen. Jesus ist gekommen, dich zu retten. Aber es gibt noch mehr. Wir haben es nicht nötig, mühselig zu sein. Es steht im Matthäus 11 im Heilandsruf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ach, wie viele Mühselige gibt es doch auf der Welt und wie viele Gläubige versuchen immer wieder ihre Lasten selber zu tragen. Und das trotz des köstlichen Wortes, das wir gerade zitiert haben. Bist du so ein Mühseliger, einer, der unter seiner Last zusammenbricht? Freund, dann höre, Jesus ist da, was schleppst du dich denn ab? Geh zu ihm, jetzt gleich, mach ihm keine Vorschläge, wie, auf welche Weise du Hilfe erwartest. Vertrau ihm, gib ihm deine Mühsal, er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wir haben nicht nötig, mühselig zu sein. Hungerst du nach Gerechtigkeit vor Gott. Da kannst du dich als glückselig bezeichnen, denn der Herr sagt in Matthäus 5,6, du sollst satt werden. In Christus und von Christus wirst du satt werden. Unsere Seele hat nicht nötig, hungrig oder durstig zu sein. Es steht in Jesaja 55, wohlan ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Und in Offenbarung 22,17, einer der letzten Sprüche der Bibel steht, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und in Johannes 4,14 sagt der Herr zu der Samariterin und damit zu uns, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Was immer auch der Hunger und der Durst deiner Seele sein mag, ob nach Frieden, nach Freude, nach Gnade, Herrlichkeit, bei ihm, in ihm ist alles, was du brauchst. Aber du musst zu ihm gehen und dich ihm gläubig anvertrauen und bleiben bei dem, der uns sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Unsere Seele hat nicht nötig, hungrig oder durstig zu sein. Aber bist du vielleicht noch verstrickt in offene oder heimliche Sünden? Du hast nicht nötig, gebunden zu sein. Der Herr sagt in Johannes 8, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Glaubst du das? Das ist ein sehr ernster Punkt, vor allem für Gläubige. Viele laborieren ja an geheimen Gebundenheiten des Fleisches und des Geistes durch ihr altes Ich. Das hast du nicht nötig. Keiner muss dem Laster dienen, keiner. Wir haben es nicht nötig, in Sünden gebunden zu sein, nicht nur in den altbekannten Lastersünden, nein, auch was den Neid angeht, Missgunst oder Tratsch, auch was die Herrschsucht betrifft. In Römer 6,14 steht, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Na, das steht felsenfest. In Christus haben wir nicht nötig, in Sünden gebunden zu sein. Es besteht keine Not diesbezüglich. Diese Freiheit beansprucht natürlich nur, wer wirklich will. Na, wie oft und wie lange betet manch einer um Befreiung, aber Gott schaut in die Bilderkammer meines Herzens, und wenn ich etwas anderes will, als freigemacht zu sein im Sohn Gottes, dann erhalte dich das auch, ich bleibe gebunden. Wer die Sünde lieb hat, der wird nicht frei. Aber es ist nicht nötig, gebunden zu bleiben. Aber wer in seiner elenden Sündenqual beginnt, sich mit Christus für gestorben zu halten und in einem neuen Leben aus Christus wandelt, der darf sich freuen, dass er in ihm freigemacht ist von der Macht der Sünde. Neugemacht. In Christus freigemacht. Wir haben nicht nötig, gebunden zu sein. Herr Freund, da ist weit mehr, als du je geahnt und gewünscht hast. Es ist nicht nötig, ein Scheinchrist zu sein. Es steht in Galater 5, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Und es geht noch weiter. Es geht bis in alle Ewigkeit, denn wir haben auch nicht nötig zu sterben. So, ist das wahr, wird mancher fragen. Ja, es ist eine herrliche Botschaft, die Gottes Wort uns verbürgt. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So steht es im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel. Jesus ist stellvertretend für dich und für mich in den Tod gegangen. Angesichts des Grabes des verstorbenen Lazarus sagt der Herr zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Erinnern wir uns noch daran, dass der Tod unser ist in Christus? So sagt es Gottes Wort. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige und das Zukünftige, alles gehört euch. Das ist aber nicht einmal die einzige Stelle zu diesem Thema. Es steht in Römer 8, 38, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel steht, durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Christus sagt, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, bleibt im Leben, auch wenn er stirbt. Und dann? Was kommt dann? Es steht in Hebräer 9, 27, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Da gilt auch hier das Herrliche, sie haben nicht nötig. Nicht nötig, einmal vor dem großen weißen Thron stehen zu müssen, denn es heißt, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wir haben nicht nötig zu sterben und gerichtet zu werden. Wenn wir selber sterben, oder einer der unseren, der dabei aber im ewigen Leben bleibt, dann ist es für die Hinterbliebenen nicht nötig zu trauern, wie die, die keine Hoffnung haben. So steht es in 1. Thessalonicher 4. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Es ist nicht nötig. Wir haben nicht nötig, haltlos, fassungslos, hoffnungslos und glaubenslos zu sein. Wohl dürfen und werden wir trauern um den irdischen Verlust unserer Lieben, aber es ist nicht nötig, den Eindruck zu erwecken, als empfänden wir den Tod nicht als das, was er ist und mit sich bringt, nämlich als vorübergehende Trennung. Es ist nicht nötig, eine unklare Ansicht über den Tod zu haben, eine, die sich nicht auf Christus, auf das Wort Gottes gründet. Wir haben nicht nötig zu trauern. Und ein weiterer Punkt. Fühlst du dich verlassen? Sehen wir uns an, was Paulus erlebt hat. In 2. Timotheus schreibt er, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören, und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Ja, bist du allein? Allein mit dem Herrn? Es ist wahrlich kein Problem. Wir haben nicht nötig, uns verlassen zu fühlen. Es ist auch nicht nötig, dass wir ängstlich sind und uns sorgen. In Philipper 4 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und im 1. Petrusbrief steht, alle eure Sorge werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Und der Hebräerbrief sagt im Kapitel 13, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Eine aktuelle Sache. Das gilt gerade so für die Verfolgung. Der Islam, der schneidet den Christen den Kopf ab. Und die politische und religiöse Welt stellt sie seit jeher vor Gericht. Es ist nicht nötig, uns darüber große Sorgen und Gedanken zu machen. Der Herr ist bei uns. Er sagt in Lukas 21, so nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widerstehen können. Was ist das doch für ein hohes Vorrecht, uns nicht in Sorgen verzehren zu müssen. Christus ist ja da und bleibt bei uns. Und das gilt in gesunden wie in kranken Tagen. Das gilt, wenn wir dulden müssen, wenn etwas nicht sofort oder gar nicht so geschieht, wie wir das gewöhnt sind. Paulus schreibt dazu im Heiligen Geist: Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das sind doch weitaus wertvollere Erfahrungen, als dass wir stets sorgen müssen, ob wir alles rechtzeitig bei der Hand haben, was wir zum Leben brauchen werden. Sollten wir nicht mehr Gebrauch machen davon, in dieser kranken, sterbenden und verderbenden Welt, in der wir doch zum Zeugen positioniert sind, als ein Volk des Eigentums, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das haben wir und das hat die Welt nötig. Der Herr ist mehr und bei ihm steht es uns mehr zu geben von dem, was er für richtig hält. In Römer 8 steht: Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Jesus Christus ist da und in ihm ist Gott für uns. Wir haben nicht nötig, ängstlich zu sein, uns zu sorgen. Es ist auch nicht nötig, zu verzweifeln. Wie sagten die Emmaus-Jünger? Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zu wem haben sie das gesagt? In der Meinung, dass ihre Hoffnung auf die Erlösung durch den nun verstorbenen Jesus als Messias vergeblich war? Der Auferstandene war ja längst bei ihnen. Er weiß genau, wann und wo seine Gegenwart nötig ist, damit wir nicht nötig haben zu verzweifeln. Längst ist er da, bevor du in Anfechtung fällst. Längst, bevor das Problem, die Not beginnt. Petrus war frustriert fischen gegangen in seiner Verzweiflung. Der Herr war ja tot für ihn gewesen. Thomas hat die Gesellschaft der anderen Jünger gemieden in seiner Verzweiflung. Ja, war das alles denn nötig? Nein, niemals. Wir haben nicht nötig, verzweifelt zu sein. Und die Emmaus-Jünger, die wurden von Jesus persönlich aufgesucht, im Wort Gottes und gerichtet und gelehrt. Petrus wurde vom Fischen und von seiner Traurigkeit zurück an Land geholt von Jesus selbst. Thomas erhielt, wie alle anderen, eine individuelle, liebevolle Behandlung von Jesus selbst. Auch unsertwegen stehen all diese Zeugnisse im Wort Gottes. Das ist ja einer seiner Namen, das Wort Gottes. Von allen Seiten umgibt er uns und hält seine Hand über uns. Es ist so vieles nicht nötig. Nur eins ist Not. Das, was die Maria von Bethanien erwählt hat. Bei Jesus bleiben, in ihm bleiben. Aber wem ist der Arm des Herrn offenbar, fragt uns das Wort. Seien wir also nicht ungläubig, sondern gläubig. Ja, aber wie? Jetzt dazu noch zwei Dinge zum Schluss für heute. Es ist nicht nötig, ungläubig zu sein und es ist nicht nötig, ungehorsam zu sein. Denn der Glaube, der ist eine Gabe Gottes, die er in Christus jedem zuteilt nach seinem Maß. In Christus haben wir den Glauben empfangen. Und zum Gehorsam schreibt der Petrusbrief, und so steht es auch im Grundtext, als Kinder des Gehorsams, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Kinder des Gehorsams. Damit ist es für uns nicht nötig, ungehorsam zu sein, denn der, der uns neu gemacht hat in Christus, der ruft über uns aus: Ihr seid Kinder des Gehorsams, Kinder des Lichts, Kinder Gottes. Ach ihr, die ihr stets am Verzweifeln seid, worüber und weswegen auch immer, es ist nicht nötig, wegzugehen. Jesus selbst ist da, ihr habt nicht nötig zu verzweifeln. Jesus kann uns nicht enttäuschen. Ich will dich nicht aufgeben, hat er gesagt. Er hat zugesagt, die Werke des Teufels zu zerstören, das Brot des Lebens zu sein, der Weg, die Wahrheit, das Leben selbst und die Auferstehung. Er ist da, er, der tot war und lebendig ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben nicht nötig, ungläubig und ungehorsam zu sein. Jesus selbst ist da. Alles, was er gesagt hat, ich bin das Leben, das Brot, das Licht, überall da können wir den Schluss ansetzen, wir haben nicht nötig, das Gegenteil davon haben oder tun zu müssen. Den Tod zum Beispiel oder die Finsternis. Denkt, sucht selber. Er, der alles in allen erfüllt, ist da. Ein herrliches Evangelium. Hebräer 13,8 zum Schluss. Jesus Christus, derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Amen.
Amen.